Sie hören die Sendung Mensch und Medizin im Kontrafunk. Und auch wenn wir hierzulande davon weniger betroffen sind, gehört er doch zu den populärsten Erregern der Welt. Der Malaria-Erreger ist in mehr als 100 Ländern verbreitet und an der Spitze liegt mit weitem Vorsprung Afrika. Malaria wird nicht direkt von Mensch zu Mensch übertragen, sondern durch einen sogenannten Zwischenwirt, einen Vektor, in diesem Fall durch den Stich der weiblichen Anopheles-Mücke. Professor Friedrich Frischknecht ist Parasitologe und Infektionsforscher. Er leitet eine Forschungsgruppe an der Universität Heidelberg und ist jetzt unser Gast. Herzlich willkommen.
Guten Tag, Frau Strauß. Freue mich, wieder da zu sein.
Herr Frischknecht, erstmal eine persönliche Frage. Wie sind Sie denn dazu gekommen, Malaria zu erforschen?
Das war tatsächlich auf kleinen Umwegen. Ich hatte mich früher als Student sehr interessiert für Viren, weil Viren ja so ein Zwischending sind zwischen der belebten und der toten Materie. Und mich hat aber auch die Neurowissenschaft sehr fasziniert. Bin dann auf Umwegen am Europäischen Molekularbiologischen Labor gelandet für meine Doktorarbeit, die tatsächlich an einem Pockenvirus war. Und da ging es darum, wie sich die Pockenviren von einer Zelle in die nächste Zelle verschieben, wie sie sich quasi im Körper ausbreiten und spezifisch, wie das auf molekularer Ebene passiert. Und durch diese Arbeit hat mich das dann sehr fasziniert zu sehen, wie Pathogene mit ihren Wirten interagieren oder mit ihren Wirtszellen. Und dann habe ich mich auch aus persönlichen Gründen, vor allem in Europa, umgeschaut und bin dann am Pasteur-Institut gelandet, habe dort mit vielen Gruppenleitern geredet. Und das, was mich am meisten fasziniert hat, war dann tatsächlich der Malaria-Erreger. Und dann habe ich dann als Postdoc quasi dort angefangen, an der Übertragung von Malaria zu arbeiten. Ja.
Das ist interessant zu hören, wenn jemand sagt, er sei fasziniert von Malaria. Wie viele Menschen sind denn heute von Malaria noch betroffen?
Also wir haben über 250 Millionen Malaria-Erkrankungen jedes Jahr. Es sterben über 600.000 Menschen daran, aber auch die, die nicht daran sterben, leiden sehr stark daran. Oft werden die halt dann auch chronisch krank. Das beeinflusst auch, wenn man sehr krank ist, kognitive Fähigkeiten. Und die allermeisten Fälle sind in Afrika südlich der Sahara.
Sie haben es gerade schon so angedeutet, aber sagen Sie uns nochmal, wie sehen die typischen Symptome einer Malaria-Infektion aus?
Also die ähneln eigentlich denen jeglicher Infektionskrankheit. Man fühlt sich fieberisch, grippal quasi, und dann kommt es aber zu sehr starken Fieberschüben, die je nachdem, mit welcher Art von Parasit man infiziert ist, es gibt mehrere Arten, die unterschiedliche Arten der Malaria hervorrufen, kann es dann zu periodischen Fieberschüben kommen, jeden zweiten Tag, oder zu etwas asynchronen Fieberschüben, die täglich auftreten. Und wenn man die dann nicht behandelt, kann es im schlimmsten Fall zu einer sogenannten zerebralen Malaria kommen, wo die Patienten dann ins Koma fallen und dann an einer Anschwellung des Gehirns sterben.
Der, sagen wir mal, Hype um Viren und Infektionen ist ja sehr populär geworden. Deswegen vielleicht auch mal was zur Entlastung, weil wenn ich jetzt Fieber bekomme, muss ich nicht gleich in Panik ausbrechen, ne? Also wie sieht es denn aus mit der Verbreitung in Europa? Ist das überhaupt ein Thema hier bei uns?
Das ist eigentlich kein Thema mehr. Wir hatten historisch hier in Europa sehr viele Malaria-Erkrankungen. Mein Lieblingsbeispiel ist immer die Zeit von Friedrich Schiller, dem großen deutschen Poeten und Dichterfürsten, der in Mannheim ja seinen ersten großen Durchbruch mit den Räubern hatte. Und zur damaligen Zeit von den 20.000 Einwohnern in Mannheim waren 8.000 Sumpffieber erkrankt, inklusive er, inklusive sein Theaterdirektor, der auch daran gestorben ist. Der Friedrich Schiller war von der Ausbildung Arzt, hat sich dann die Rinde des China-Baumes aus Frankfurt bringen lassen, hat sich da selber dosiert, um diese Krankheit wieder loszuwerden. Damals wusste man natürlich nicht, dass die von einem Parasiten ausgelöst wurde, sondern kannte halt das Fieber als das Hauptsymptom.
Ich habe vorhin die Malaria-Mücke erwähnt. Also das könnte man sich vorstellen, das ist ja vielleicht ganz leicht, dass so eine Mücke dann übersiedelt.
Absolut, wir haben diese Mücken, die Mücken, die früher hier die Malaria übertragen haben. Also die Malaria ist dann in den 70er Jahren in Europa ausgerottet worden. Die Mücken sind immer noch da. Es ist aber so, dass Malaria eigentlich keine Tropenkrankheit ist, sondern eine Armutskrankheit. Und die Menschen hier einfach keine Malaria mehr bekommen, weil wir in guten Häusern wohnen und weil wir unsere Sumpfgebiete kaputt gemacht haben, also viel Umweltzerstörung gemacht haben, dadurch reich geworden sind und uns diese schönen Häuser leisten können. Und dadurch ist dieser komplexe Zyklus von die Mücke muss diesen Parasiten übertragen, muss ihn dann auch wieder aufnehmen. Der Parasit muss über 2 Wochen in der Mücke heranreifen, damit es wieder übertragen wird. der wird dann unterbrochen. Und das sieht man auch in Afrika, also dort die Gegenden, die reicher sind, da gibt es dann keine Malaria. Da ist mein Lieblingsbeispiel jetzt nicht in Afrika, sondern in Lateinamerika, Costa Rica, wo es quasi keine Malaria mehr gibt, weil die Leute einfach reich genug sind, dass sie diese Kontrollmaßnahmen durchführen können.
Können Sie das nochmal ein bisschen näher erläutern? Also ich hatte jetzt sofort so Hygiene im Sinn, aber irgendwie so ist es irgendwas dazwischen, oder?
Das ist was dazwischen. Also es hat hauptsächlich mit der Bekämpfung von den Stechmücken zu tun, dass man einfach die Malaria am besten bekämpft, indem man die Stechmücken bekämpft. Und das hat man zum Beispiel in Italien, wo Malaria eine schwere Seuche war, historisch auch viele Kriege um Rom dann durch die Malaria entschieden wurden, weil die Angreifer in den Sümpfen da gehaust haben und dann von den Mücken drangsaliert wurden, die diesen Parasiten übertragen haben. Und wenn sie diese Mücken bekämpfen können, durch zum Beispiel das Besprühen von den Autos, die im Falle von Costa Rica dann von Nicaragua über die Brücke fahren, dann bringen die einfach keine Mücken mehr ins Land. Und wenn sie sich in Behausungen aufhalten, wo die Mücken nicht reinkommen nachts oder abends, dann nimmt einfach die Anzahl der Bisse, die sie bekommen von diesen Mücken, total ab. Um das so in Perspektive zu setzen, müssen Sie sich überlegen, dass in manchen Regionen Afrikas sie pro Nacht von über 100 Mücken gebissen werden. Ja, und selbst in einer ganz schlimmen Nacht hier in Europa werden sie wahrscheinlich nicht mehr von 2 oder 3 Mücken gestochen.
Klingt auch nicht so attraktiv, diese Vorstellung. Sie forschen an der Uni Heidelberg an einem neuartigen Ansatz, um das menschliche Immunsystem so zu unterstützen, dass diese Parasiten auch vom Körper eigens abgewehrt werden. Können Sie uns das mal ein bisschen genauer erklären? Weil Sie haben vorhin schon gesagt, es geht um die Bewegung und die Ausbreitung auch. Mhm. Wie stellen wir uns das vor und was haben Sie noch herausgefunden?
Also bei uns geht es darum, dass wir Parasiten machen wollen, die wir eigentlich genetisch so modifizieren, dass sie zwar noch die Mücke und den Menschen infizieren können, im Menschen aber keine Krankheit mehr auslösen. Und die Hoffnung ist dann, dass das unser Immunsystem so anregt, dass man dann gegen eine natürliche Malaria-Infektion geschützt ist. Das klappt schon im Mausmodell. Also wir arbeiten ganz viel an Malaria-Erregern, die nur Mäuse befallen. Und die Maus hat allerdings ein sehr starkes Immunsystem. Das heißt, viele Arbeiten, die an Mäusen durchgeführt werden, kann man so nicht 1:1 auf den Menschen übertragen. Aber in quasi fast allen Malaria-Bekämpfungsmaßnahmen, die auf den Parasiten abgezielt haben, sind immer die ersten Versuche in Mäusen gemacht worden. Dann manchmal auch in Affen und dann erst auf den Menschen übertragen worden.
Jetzt haben Sie das Stichwort genetisch modifizieren genannt. Da muss ich nochmal nachfragen, weil da Alarmglocken schrillen aus Gründen. Sagen Sie nochmal was dazu, bitte.
Ja, das ist natürlich so ein Reizthema, deswegen spreche ich das auch immer sehr gerne an, ja, weil wir uns da ja irgendwie doch ein bisschen technikfremd verhalten ganz oft in der Gesellschaft, weil man einfach sehr viele Dinge genetisch modifizieren kann. Und in unserem Fall schneiden wir quasi gezielt einzelne Bausteine aus dem Genom aus, schwächen also den Parasiten ab. Das kann man sich vorstellen, wie das, was mit vielen Viren gemacht worden, die zur Impfung eingesetzt worden, wo die Viren bestrahlt werden oder wo die Viren in anderen Organismen verbreitet werden, um dann ihr Genom zu verändern, ohne dass es kontrolliert ist, um dann irgendwann mal abgeschwächt zu werden, ohne dass man genau weiß, warum. Ja, bei der Gelbfieberimpfung ist es zum Beispiel so. Und wir möchten das eben gezielt machen, einfach weil man das dann kontrollierter angehen kann. Ja. Und weil man dann genau auch verfolgen kann, wenn sich dann vielleicht diese Abschwächung irgendwann mal auswaschen sollte, an was das dann liegen kann. Ja. Diese Ansätze gibt es schon seit den 60er Jahren, vielleicht sogar noch länger, ja, wo das über Bestrahlung erzielt wurde. Aber wenn man die Parasiten eben bestrahlt, dann weiß man nicht, wo genau der genetische Bauplan kaputt gemacht wird.
Wie würde das dann in der Behandlung am Menschen faktisch aussehen?
Ja, man würde die Menschen nicht behandeln, sondern tatsächlich impfen. Und das könnte man einmal machen, indem man diese Parasiten aufreinigt und dann in die Menschen spritzt, so wie man auch sonst impft. Oder indem man tatsächlich die Mücken beißen lässt. Ja. Und im besten Fall wären das dann vielleicht 5 bis 10 Mückenstiche, die man dann bekommt und der Parasit sich dann in uns ausbreitet und das Immunsystem anregt und dann idealerweise von alleine abstirbt nach einer gewissen Zeit.
Und haben wir es dann mit einer mRNA-Impfung zu tun?
Nein, das wäre eine Lebendimpfung. Also der Parasit würde sich in uns ausbreiten, er würde unsere Zellen befallen. so wie das sehr viele Parasiten tun und auch sehr viele Viren tun, ohne dass wir groß was merken, weil wir einfach ein starkes Immunsystem haben. Und genau das ist natürlich die Krux, gerade in Afrika, wo es da sehr viele andere Krankheiten gibt, die auch das Immunsystem beeinflussen. Da muss man wahnsinnig aufpassen, dass man nicht etwas macht, das im gesunden Menschen gar kein Problem ist, das aber in einem Mensch, der zum Beispiel mit einem Wurm oder mit mehreren Würmern infiziert ist, der die HIV hat, dann eine schwere Krankheit auslöst.
Ja, ich bleibe nochmal bei dem Thema Impfung, weil das ja wirklich so ein Reizthema ist, ja. Also die Entwicklung ist noch im Prozess, aber man muss da wirklich klar unterscheiden, ja. Also Impfung ist nicht gleich Impfung.
Also in der Malaria, wir haben jetzt zwei zugelassene Impfstoffe, die auf einem Oberflächenprotein beruhen, das in den 1980er Jahren zum ersten Mal entdeckt wurde und die dann also 40 Jahre in der Entwicklung waren und die man jetzt impft. Man braucht da 3 bis 4 Impfungen, bis man einen gewissen Schutz erreicht. Und dieser gewisse Schutz hält dann für 1 bis 2 Jahre und schützt ungefähr 30 bis 50% der Bevölkerung, also der Geimpften. Leider kann man diese Impfung nicht in den existierenden Impfkalender einbauen, was das alles sehr kompliziert macht und es natürlich nur eine teilweise erfolgreiche Impfung. Das heißt, auch für diese klassischen Impfansätze, sprich man nimmt einen kleinen Baustein von diesem sehr großen Parasit, sehr komplexen Parasit, die sind nicht so erfolgreich und da wird noch sehr viel dran geforscht, wie man die jetzt zum Beispiel kombinieren kann mit anderen Bausteinen, dass man da vielleicht mehr Schutz bekommt. Ja, und unsere Hoffnung ist eben, dadurch, dass wir diesen abgeschwächten Parasiten generieren, dass es sehr viele von diesen Bausteinen gibt, die dann vom Immunsystem erkannt werden und dann den Schutz breiter hervorrufen. Aber Sie haben es richtig erkannt, das ist noch sehr laborbasiert, was wir machen. Ja, und das wird sicher auch noch 5 bis 10 Jahre dauern, bis wir da Ergebnisse haben, über die man dann philosophieren kann oder reden kann, nachdenken kann, wie man da weitermacht.
Was raten Sie Menschen, die eine Reise in ein betroffenes Land planen?
Sie können eine Prophylaxe mitnehmen. Das ist im Normalfall das Malarone, ein sehr gutes Medikament aus 2 Wirkstoffen, wo man eine Tablette schluckt und die dann den Parasit abtötet, bevor es zu Symptomen kommt. Und natürlich immer unter Bettnetzen schlafen, immer auch vielleicht ein Insektenspray dabei haben, um dann zur Not mal was zu sprühen, wenn es da zu viele Mücken im Zimmer gibt. Und dann auf jeden Fall in den ersten 2 Monaten, nachdem man dann zurückkommt, bei einem Fieber dran denken, dass es auch eine Malaria sein könnte. Oder auch eine der vielen sonstigen Tropenkrankheiten, die man sich einfangen kann.
Welche Fortschritte in der Forschung, sagen wir mal, der letzten 10 Jahre gibt es denn, die Sie besonders beeindruckt haben oder vielleicht Ihnen auch besonders Hoffnung machen?
Also eine Kollegin hier hat einen richtig schönen Durchbruch erzielt in ihrer Forschung, die Frau Dr. Victoria Ingham. Und zwar arbeitet sie an Insektiziden und an den Mechanismen, wie Insektizide wirken in Mücken. Da ist erstaunlich wenig drüber bekannt. Und was sie herausgefunden hat, ist, dass es Insektizide gibt, die man tatsächlich auch auf diese Moskitonetze aufsprüht, beziehungsweise die dort imprägniert sind, die den Parasiten abtöten. Das war eine erstaunliche und überraschende Entdeckung, aber die hat ganz große Konsequenzen jetzt, wie man in Afrika damit umgeht, dass die Stechmücken Resistenzen gegen diese Insektizide entwickeln. Weil Sie können sich vorstellen, wenn die Stechmücken jetzt von diesen Insektiziden nicht mehr abgetötet werden, dann stechen sie wieder, ja, und können die Malaria übertragen. Wenn jetzt aber das Insektizid diesen Parasit in der Mücke umbringt, dann haben diese Insektizide, obwohl sie die Insekten nicht mehr töten, immer noch eine gute Wirkung.
Über die aktuelle Forschung, Behandlung und Prophylaxe bei Malaria haben wir gesprochen mit Professor Friedrich Frischknecht, Parasitologe und Infektionsforscher an der Universität Heidelberg. Herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank, Frau Strauß.